Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Einer der Höhepunkte des Poesiefestivals Berlin ist die Rede zur Poesie. Dieses Jahr hielt sie die südkoreanische Lyrikerin Kim Hee-sun. Hee-sun wurde 1955 geboren, veröffentlicht seit 1979 und gehört zu den bekanntesten modernen Lyrikern des Landes. Sie setzt sich in ihren experimentellen Gedichten ein für Emanzipation und Freiheit. Hee-suns Berliner Rede zur Poesie schildert, wie sie Ende der 1970er Jahre Zeugin der staatlichen Repression und Zensur wurde und im Theater saß, als ein Stück aufgeführt wurde, dessen Text vollständig zensiert worden war. Die Zunge, erfuhr Hee-sun damals staunend und voller Schmerzen, stirbt vor dem Menschen. Diese Theatererfahrung bildet den Keim ihrer Poetik des Schreibens im Zeichen der Abwesenheit. Für Kim Hee-sun verbinden sich Dichter mit dem Tod. Sie verwenden Geisterstimmen jenseits der Sprache, die andere Stimmen und Laute in sich aufnehmen können. Sabine Falkenberg trägt die deutsche Übersetzung der Berliner Rede zur Poesie vor, die von Simone Kornappel stammt.
Tongue is mother tongue. What I'm about to read is about the voice in my poetry.
Ich werde Ihnen gleich etwas vortragen über die Poesie in meinen Gedichten. Die Poesie ist wie ein Geist, der uns schon immer gegeben ist. Wir sind nicht durch unsere Muttersprachen voneinander getrennt. Wir werden alle durch eine Poesie miteinander verbunden, die wir, die Menschen des Turms von Babel, besitzen. Ich möchte diese Poesie heute Tongueless Mother Tongue, zungenlose Muttersprache, nennen. Meine Lektüre wird zunehmend langweilig werden. Sie werden gähnen müssen. Wenn das passiert, empfehle ich Ihnen, die Augen zu schließen, sich der eigenen Poesie, der zungenlosen Muttersprache, zuzuwenden und ihr, nicht mir, zuzuhören.
Tongue is my mother tongue. 내가 출판사에 다니기 시작했을 때는 우리나라가 유신 독재 정권이 말기 증상을 보이고 있을 때였다. 그때는 인쇄하고 배포할 모든 신문과 단행본과 잡지에 대한 국가적 검열이 있었다. 그때의 책은 활판 인쇄로 만들어졌었는데 그 글자 한자 한자는 식자공과 문성공들이 다 따로 집자한 것이고 편집부에 내가 교정을 본 것이었다.
Als sich die Präsidentenrepublik Koreas ihrem Ende näherte, begann ich in einem koreanischen Verlagshaus zu arbeiten. Das diktatorische Regime unterwarf alle Zeitungen, alle Bücher und Zeitschriften der staatlichen Zensur. Bücher produzierte man damals im typografischen Schriftsatz. Jeder Buchstabe wurde von Hand und Schriftsetzern her- und zusammengestellt, bevor der Text an das Lektorat weiterging und ich ihn in 4 Korrekturgängen las. Die Druckfahne wurde dann ins Rathaus gebracht, wo sie von uniformierten Soldaten zensiert wurde. Sie versammelten sich wie in einem Verlagsbüro und unterzogen die Manuskripte von Dichterinnen, RomanautorInnen und anderen SchriftstellerInnen einer genauen Prüfung, schwärzten Wörter und Passagen, die sie für unpassend hielten, mit Kohlenteer. Die Zensoren hatten keine eigenen Typen. Doch mit ihren roten Filzstiften und schwarzen Kohlenteerradierern wurden sie zu einem Verlag über allen Verlagen, zu einer Druckerei über allen Druckereien. Mir blieb der Grund verborgen, warum einige Wörter gestrichen wurden. Wie bei Liedern, die in Korea verboten waren, wussten nur die Zensoren warum. Jeden Tag ließen sie sich Ausreden für die Streichungen einfallen, Ausreden, die vielfältiger und umfangreicher waren als die in Büchern abgedruckten Sätze. So wurden beispielsweise einige Texte schlicht als ungesund eingestuft. Von einigen Büchern hieß es, sie karikierten das Militär. Die Zensoren beanstandeten die Verwendung des Wortes Freiheit und legten gegen bestimmte AutorInnen, ÜbersetzerInnen oder Zitate Widerspruch ein. Sie waren der Meinung, dass einige Publikationen gegen die öffentliche Moral verstießen oder dem Feind zugute kämen. Einige Bücher durften nicht erscheinen, weil sie angeblich von Autorinnen stammten, die nachts nicht schliefen, oder weil sie einen schlechten Einfluss auf Kinder hätten oder den Appetit der Menschen verderben würden. Zu den anderen üblichen Gründen zählte die Abneigung der Zensoren gegen Geschichten über Verlierer oder sonstige eigentümliche Charaktere. Meine Augen blieben trocken, als ich mit dem zensierten Manuskript ins Büro zurückkehrte. Weinen musste ich erst, als ich dem Autor die Umstände der Zensur erklären musste. Einmal besuchte ich den Ökonomen R., der auf dem Krankenbett lag und seinen Schwanengesang zu veröffentlichen hoffte. An seinem Krankenbett musste ich den Tod seines Buches vor seinem eigenen Tod verkünden. Seine Frau sagte, er wolle, dass sein Buch noch vor seinem Tode veröffentlicht wird. Der bettlägerige Ökonom weinte leise. Von seiner großen verbogenen Brille rannen die Tränen an seinen Ohren herunter. Solche Momente, die ich als Lektorin erlebte, hemmten mein Schreiben, reduzierten die Anzahl der Wörter in meinen Gedichten, gaben mir einen widerspenstigen poetischen Rhythmus, verzerrten meine Stimme und machten meine Gedichte anfällig für einen Dysphemismus. In der Poesie tötete ich meine unmittelbaren Erfahrungen. Die Erfahrung, der eigenen Worte beraubt zu werden, bedeutete, dass meine Zunge noch vor mir starb. Der Tod breitete sich von der Zunge auf den Rest des Körpers aus. In dem Moment, in dem jemand es gewagt hätte zu sprechen, wäre er getötet worden. Auch die Zensoren töteten Menschen, indem sie sie am Sprechen hinderten. Hin und wieder war ich für eine Sammlung von Theaterstücken verantwortlich, die rechtzeitig vor einer Aufführung veröffentlicht werden sollten. Ein Stück war schließlich durch und durch geschwärzt, wie ein Klumpen Kohlenteer. Es trug den Titel Kepul, was wörtlich übersetzt Hundehorn bedeutet. Aber Hunde haben doch keine Hörner, nicht wahr? Die Stimme des jungen Soldaten klingt mir noch in den Ohren. Mit der Begründung, dass ein so unsinniger Titel eine Beleidigung der Kunst sei, wurde zunächst der Titel des Stücks geschwärzt. Am Ende blieben nur noch die Namen des Autors und des Verlegers übrig. Da der gesamte Inhalt durchgestrichen wurde, war das Stück schwarz wie ein Stück Kohle. Das verkohlte Buch behutsam in Händen tragend, begab ich mich ins Büro des Dramatikers. Damals war er in der Volksbewegung engagiert. Er befand sich bereits in einer misslichen Lage, da mehrere seiner Kollegen wegen der Organisation einer geheimen Gruppe zur Errichtung eines sozialistischen Staates inhaftiert worden waren. Ich reichte ihm den Klumpen Kohle, der einmal sein Manuskript gewesen war. Er blieb ruhig. Gesicht und Körper aber wirkten geschliffen wie eine Messerklinge. Es umgab ihn eine stechende blaue Aura. Und ich stellte mir vor, wie er Zeit und Land durchlief mit seinem spitzen, messerscharfen Gesicht, seinem Blick und Körper. Die Veröffentlichung des Buches wurde verworfen. Er aber bat mich, das Stück trotzdem im Theater anzusehen. Ich war neugierig darauf, wie er das Stück inszenieren würde, wenn doch alle Zeilen durchgestrichen waren. Sollte es eine Art geheime Untergrundaufführung werden? Der Dramatiker lud mich ins Cecil-Theater ein, einem bekannten Spielort in der Nähe des Rathauses. Ich verfolgte die Aufführung von der ersten Reihe aus. Das Stück war ohne Ton. Da war kein Text mehr, nur noch die Bewegungen der Schauspieler. Anders als bei einer Pantomime wurde nichts verkörpert oder übertrieben dargestellt. Es war einfach so, dass keine der SchauspielerInnen einen Ton von sich gab. Einige von ihnen befanden sich längere Zeit auf der Bühne, andere nur kurz. Niemand im Publikum konnte genau erkennen, wie die SchauspielerInnen auf der Bühne den Text, den sie stundenlang geübt hatten, stumm vortrugen.
Kimogori의 외마디 소리처럼 터져나오는 폭발음들이 있었다. 살아있는 목소리를 훼손당한 목소리 유령이 내지르는 소리 같았다. 죽였는데도 죽지 않고 언어의 세계의 문 밖에서 목소리를 달라고 외치는 인간의 목소리. 언어를 빼앗김으로써 겪게 되는 이런 경험은 죽음이 먼저 죽은 혀를 거쳐 몸과 뒤섞이는 경험이었다.
Während der Aufführung gab es mehrmals Rufe, die wie schreckliche Schreie klangen. Es hörte sich so an, als würde jemand im Nebenraum von der Polizei verhört. Die SchauspielerInnen kauten und schluckten einen gedämpften Schrei nach dem anderen herunter. Sie hielten ihre Münder geschlossen. Doch die Monate, die sie mit dem Auswendiglernen des Textes verbracht hatten, verwandelten sich in ein Stöhnen, das unerbittlich ausbrach. Der Regisseur musste ihnen die Anweisung nur gestikulieren gegeben haben, aber es gab Momente der Explosion, in denen die SchauspielerInnen nicht anders konnten und der Text brach aus ihnen heraus. Diese Explosionen klangen wie die Schreie eines Gehörlosen oder wie die Rufe eines Gespenstes, dessen lebendige Stimme verstümmelt worden war. Die Stimme eines Menschen, der nicht stirbt, selbst wenn er getötet wird, sondern nach einer Stimme außerhalb der sprachlichen Welt schreit. Dieses Erlöschen der Sprache glich der Erfahrung des Todes, welcher zunächst die Zunge erreicht und sich erst dann mit dem Körper vermischt. Die vereinzelten Schreie der SchauspielerInnen schienen fast von einer anderen Spezies zu stammen, einer, die zum Schlachthof gebracht wird. Und die Stille war nicht mehr das Gegenteil des Klangs, sondern dessen Rückseite, der umgekehrte Klang. Unter Polizeiüberwachung schluckten die SchauspielerInnen ihren Text in sich hinein, anstatt ihn auszusprechen. Wie Föten, die auf ihre Geburt warten und vor fest verschlossenen Gebärmuttertüren kauern, schienen sie von innen an diese Türen zu klopfen und nach ihren Müttern draußen zu rufen. Und durch diese Sprache, ohne Sprache hindurch, hörte ich immer wieder eine Stimme. Sie weinte und trauerte um die Muttersprache und das Land selbst. Die Stimme war bekümmert über die Ausreden der Zensoren im Rathaus. Gleichzeitig trauerte sie um die Sprache des Autors, der seiner Sprache beraubt worden war. Da ich das Skript des Stücks zuvor Korrektur gelesen hatte, saß ich während der zweistündigen Aufführung weinend da, sprach murmelnd die Zeilen mit, die ich durchgesehen hatte. Auch der Rest des Publikums weinte, ohne das Stück zu verstehen. Der Dramatiker, der die Aufführung vom Beleuchtungsraum aus verfolgte, blickte zu mir herunter, während ich schluchzte. Bald darauf wurden er und ich eine Familie. Einige Tage darauf wurde der Präsident vom Direktor des koreanischen Geheimdienstes ermordet. Als Folge davon verbot man sogar das stumme Theaterstück.
시인은 자신의 유령으로 쓴다. 시인은 자신의 존재를 자신이 존재하지 않는 부재의 무한의 투사에 놓고 쓴다. 이때 투사된 존재는 타자로서의 나, 목소리로서의 나이다. 시의 유령은 작품이 시작될 때 작품을 이끌고 가는 언어 이전의 목소리 안에 이미 숨어 있었다. 시의 유령은 우리가 이 모국어의 억압 속에서 혀를 빼앗기기 전 목소리 안에 이미 있었다. 사라지고 버려지고 다치고 죽어서
Eine Dichterin schreibt mit ihrem Geist. Eine Dichterin schreibt, indem sie ihre Existenz auf die unendliche Abwesenheit der Nicht-Existenz projiziert. Das projizierte Wesen ist das verfremdete Selbst oder das Selbst als visuelle Stimme. Das Gespenst der Poesie ist bereits in der Stimme verborgen, die der Sprache vorausgeht und das Werk zu Beginn leitet. Das Gespenst der Poesie befindet sich schon in der Stimme, bevor wir durch Unterdrückung der Muttersprache unserer Zungen beraubt werden. Eine Stimme, die nach anderen Gespenstern, ZuhörerInnen ruft, die tot sind und umherwandern, die entschwanden, verlassen wurden und verletzt. Eine Stimme, die nichts besitzt und deshalb jeden willkommen heißt. Eine Stimme, die nach dem Ich ruft, das nicht Ich ist. Eine Stimme, die nach dem Du ruft, das nicht Du ist. Diese Stimme geht der Sprache voraus. Sie ist nicht Gegenstand linguistischer Studien. Sie hat nichts mit Kommunikation zu tun. Die Frequenz ist zu hoch, um gehört zu werden. Eine Dichterin schwimmt durch die Welt der Sprache mit dieser Gespensterstimme, die sich gleich einem gehörlosen Menschen, der sich das Rascheln von Blättern nur vorstellt, eine Welt hinter der Sprache erschafft. Wenn DichterInnen kein Gespenst besitzen, das durch ihre Abwesenheit entsteht, dann besitzt auch ihr Werk keine Seele. Es mag obszön erscheinen, aber es gibt keine lebendige Stimme der DichterInnen ohne einen lebenden Leichnam im Werk. Umgekehrt gibt es kein Werk ohne eine Stimme, die das Selbst in ein Gespenst verwandelt. Das Gespenst der eigenen Stimme erschaffen, das dichtende Ich, das ist Poesie. Das Gespenst der DichterInnen taucht zwischen den DichterInnen und den LeserInnen wieder auf. Das Lesen von Gedichten ist das Einatmen dieser Stimmengespenster. Die LeserInnen verlieren die Zeit der Lektüre, die eigene Stimme. Es ist, als befände sich der Lesende im Zustand des Besessenseins. Man beachte, dass das koreanische Wort Teulim, Besessensein, tatsächlich ein Homonym für Hören, Aufheben und Vorbeischauen ist. Die Ethik der Stimme liegt nicht in den Äußerungen des Geistes, sondern in diesem Zustand des Besessenseins und in der Übersetzung dieses Besessenseins. Das Gespenst, das sich gerade noch in der Sprache versteckt, verbirgt als Überschuss der Geschichte andere Stimmen, verbirgt Schweigen, Seufzen, Schreien, Husten, Schluckauf und Stöhnen, die die Sprache nicht an den Körper binden. Gespenster, die in der Geschichtsschreibung unterdrückt wurden, Gespenster, die herumschwirren in der Leere der Geschichte, Gespenster, die in der Sprache von Frauen verborgen sind. Die DichterInnen schürfen nach Gespenstern, was tot und doch lebendig ist, was Lebenskraft oder das Ereignis selbst ist, aber im Alltag nicht gehört werden kann, schlicht weil es Lärm ist, was zu existieren scheint, aber in den Sprachen nicht existiert, was leer im Zentrum liegt, wenn es in der Poesie erschaffen wird. Das Gespenst erfüllt alles durch den Rhythmus der Poesie. Das Gespenst schlüpft durch das Nasenloch der DichterInnen wie eine durchsichtige Maus, dringt nach außen und trifft auf jene andere durchsichtige Maus, die aus dem Nasenloch der LeserInnen schlüpfte. Sie pflanzen sich miteinander fort. Sie geben Anlass zur Schärfe. Die DichterInnen geben vor, die Wirklichkeit und das alltägliche Leben aufzuzeichnen. Die DichterInnen geben vor, das Leben zu sammeln und zu entwerfen. Doch durch die Stimme des Geistes treten die DichterInnen in die Sprache mit Füßen, die eben diese Stimme in Sprache verwandelt. Die Poesie ist daher eine Art Fiktion. Das heißt jedoch nicht, dass die Poesie erfundene Geschichten enthält. Vielmehr ist jener Ort, der zwischen den DichterInnen und LeserInnen entsteht, eine Art Fiktion. Dieser fiktionale Ort ist nicht das, was die DichterInnen im Gedicht darstellen. Er existiert außerhalb des Gedichts als ein anderer Ort, an dem das Stimmengespenst dem Lesenden begegnet. Mit anderen Worten, dieser Ort kann als Wohnstätte der Fiktion bezeichnet werden. Dort lebt das Gespenst der Poesie, das die Grenzen der Worte überschreitet. Außerhalb des Gedichts erscheint das Gespenst für die LeserInnen real. Wenn sie die Stimme des Gespenstes außerhalb des Gedichts erreicht, entsteht eine Karte, die sich von der Weltkarte unterscheidet. An diesem Ort werden die Wörter lebendig. Und die Stimme, die von jedem Wort getragen wird, ist nichts anderes als die Stimme des Gespenstes der DichterInnen in Form von Poesie. Es ist eine Sprache, die sich über den Rhythmus mitteilt. Nach der Veröffentlichung meines Gedichtbandes »Blühe, Schwein, blühe« erhielt ich einen Anruf einer lokalen Organisation aufgrund einer Auszeichnung, die das Buch erhalten hatte. Nach der Bekanntgabe argumentierten einige Leute, dass ich den Preis nicht bekommen sollte, weil ich die Menschen in der lokalen Gemeinschaft als Schweine verunglimpft hätte oder weil ich eine Modernistin sei. Hier erfuhr ich zum ersten Mal, dass ich das war, eine Modernistin. Einige Leute drohten mir sogar mit Gewalt, falls ich zur Preisverleihung erscheinen sollte. Mit Hilfe eines Freundes, der sich in den sozialen Medien auskennt, habe ich all diese Kommentare lesen können und den Preis sofort abgelehnt. Blühe, Schwein, blühe, mag den Anschein erwecken, es gehe darin in erster Linie um Schweine, die wegen eines Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche geschlachtet wurden. Ausgehend von diesen Schweinen habe ich jedoch die Poesie als Körper aller Lebewesen entwickelt, menschliche Körper inbegriffen. Gleichzeitig dachte ich darüber nach, wie unsere Körper, einschließlich der Körper anderer Menschen, von unseren Blicken gefangen genommen und von Gewalt gezeichnet werden. Ich hielt mich in einem buddhistischen Tempel in Namhae auf. Und jedes Mal, wenn wir, im Lotussitz ausharrend, die Worte des Mönchs vernahmen, fühlte sich mein Körper wie der eines Schweins in einem Zen-Raum an. Noch nie hatte sich mein Körper so elend gefühlt. Ich schwebte in die Luft und schaute herab auf meinen Körper. Der Körper eines Schweins, das ein Schwein frisst und behandelt wird wie ein Schwein. Ich ertappte mich dabei, wie ich Gedichte murmelte, um den Worten des Mönchs zu widersprechen oder sie zu entschuldigen. Worte, mit denen er unseren Körpern vorwarf, sich sinnlichen Gelüsten hinzugeben. Einen Körper zu haben bedeutet, mit Sinnen ausgestattet zu sein und Schmerz zu empfinden. Aus der Ferne, als Schwein auf einem stummen Schweineplaneten, sah ich mich selbst auf der Erde, wie ich Schweine enthauptete, sie verspottete und dann schließlich verspeiste. Die Schweine mit ihren Sinnen und ich, ein Mensch mit einem eigenen Standpunkt, existierten als gestaltgewordene Wesen in denselben Körpern. Und das sogar auf verschiedenen Planeten. Mein Gedichtband Phantomschmerzflügel enthält ein ziemlich langes Gedicht mit dem Titel Gesicht des Rhythmus. Ich gab dem Gedicht diesen Titel, weil ich während des Schreibens das blasse Gesicht meiner Mutter sah, aufgelöst am Ende des Schmerzrhythmus. Der lebendige Schmerz meines Körpers, der in Flammen stand und doch kalt war, entschwunden und doch wund und gegen meinen Willen nicht entsorgt. Anders als der Kummer war der Schmerz meines Körpers ein Rhythmus ohne Zunge. In seinem tiefsten Inneren fand sich die Realität des Rhythmus, der den Tod transzendiert und mich unaufhörlich in Richtung Auslöschung, die Abwesenheit meiner Mutter, drängt. Mit anderen Worten, die Besitzerin meines Schmerzes erschien mit dem Gesicht derjenigen, die meinen Körper einst zeugte und nun verschwunden war. Diese endlose Reihe von Schmerzen versank tiefer und tiefer in Intimität. Am Ende dieses Rhythmus wurden die Organe meines Körpers erschaffen, eines nach dem anderen. Aber nun begegnete ich einer Lebensform, die dem Körper meiner abwesenden Mutter ähnelte und sich in meinem Körper eingenistet hatte. Vielleicht hat die Erzeugerin meines Körpers dieses Ich erschaffen, indem sie den Rhythmus des eigenen Körpers teilte. Einer dieser zungenlosen Rhythmen muss sich in eine Gallenblase, andere in Lungen, verwandelt haben. Deshalb gab ich dem Gedicht den Titel »Gesicht des Rhythmus«. Ich glaube, dass die Poesie eine Gattung ist, die versucht, die Höhe der Musik zu erreichen. Wie sie sich ausdrückt in einem leeren Gesicht, der Form der sich zum Ende hin öffnenden Lippen und in den Schreien und Vokalen, die ohne Zunge hervorgestoßen werden. Meine Mutter war eine Zeit lang in einem Hospiz, bevor sie starb. Jedes Mal, wenn ich sie dort besuchte, fühlte ich mich, als beträte ich einen gläsernen Mixer. Mir schien, meine Mutter würde langsam ihr gesamtes Leben in diesem Mixer zermahlen. Und ich spürte den Rhythmus dieses Mahlvorgangs. Die Berge und Ozeane, die sie gekannt, die Zeit, die sie verbracht, die Räume, die sie bewahrt hatte. Ich fühlte mich, als wäre ich einem Rhythmus ausgesetzt, der alle ihre Kinder in die Mathematik der Auslöschung trieb. An dem Tag, als sie die Fähigkeit zu sprechen verlor, füllte ein Vokal den Raum, gefolgt von einem weiteren Vokal. Für mich war die Sequenz bis zum Ende dieses Vokals ein Rhythmus. Der Rhythmus, der in eine Zahl eingeht, als wäre er mit einem Wurzelzeichen versehen, der dann erlischt, um zu einem Vokal zu werden. Um dorthin zu gelangen, war der Rhythmus meiner Mutter endlos geschwommen. Ich habe einmal ein langes Gedicht mit dem Titel Einstiegsschacht Mensch geschrieben. Während ich dieses Gedicht schrieb, dachte ich, dass alle Löcher der Menschen miteinander verbunden sind. Unsere Hinterteile mit ihren Abwasserkanälen und Schächten, unsere Nasen und Münder mit viruslastigem Atem, unsere Augen und Ohren mit verschmutzter Luft und mit Lärm. Die Menschen in dieser Welt sind vertikal geteilt und seitlich getrennt. Unter anderem aufgrund ihrer Hautfarbe und ethnischen Zugehörigkeit. Doch die Rohre unter unseren Körperöffnungen sind alle miteinander verbunden. Dazu gehören die Rohre in Hotelzimmern und die Rohre in Baracken, die Rohre in psychiatrischen Kliniken und die Rohre in Kathedralen, sowie die Rückseiten asiatischer, schwarzer und weißer Menschen. Irgendwann kam ich zu der Überzeugung, dass unsere Körperöffnungen alle miteinander verbunden sind. Schließlich öffnen wir dieselben Löcher in unseren Gesichtern und unter unseren Füßen, setzen sie auf dieselben Rohre, schlicht um weiterzuleben. Man könnte es eine Verbindung des Mangels oder eine Verbindung des Schmutzes nennen. Wenn wir gemeinsam dem Tod entgegenlaufen, so laufen wir vielleicht auf das gleiche Loch zu. Meine Schachtmenschheit ist gleichberechtigt verbunden. Durch diese Art zungenloser Löcher. Und ich dachte, dass man unsere Behausung, die Prozesse des Flusses und auch das Ungleichgewicht, das all die Formen dieser zungenlosen Löcher und Rohre umfasst, als Rhythmus beschreiben könnte.
시를 쓰다가 산문을 쓰면 시로 돌아오기가 쉽지 않다. 왜냐하면 시의 필드에서는 시인과 대상과의 관계가 1대1이 아니라 다대다이기 때문에 자신이 사용하는 언어가 1대1 세상으로 갔다가 돌아오려면 한꺼번에 이륙하는 여러 척의 우주선이 필요하기 때문이다. 시는 어쩌면 글쓰기를 거부하는 장르인지도 모른다.
Wenn man Prosa schreibt, nachdem man Gedichte schrieb, ist es nicht einfach, danach zur Poesie zurückzukehren. In der Poesie ist die Beziehung zwischen Dichterin und Objekt nicht eins zu eins, sondern eine Beziehung von vielen zu vielen. Und deshalb müssen, um in die und aus der Eins-zu-eins-Welt zu gelangen, in welcher die eigene Sprache als so selbstverständlich angesehen wird, mehrere Raumschiffe gleichzeitig starten. Denn die Poesie unterscheidet sich von der Prosa, in der ein und dasselbe Ich mit in sich konsistenter Emotion und Logik voranschreitet. Vielleicht ist Poesie eine Gattung, die das Schreiben ablehnt. Poesie wird von jemandem verfasst, der ausgeschlossen wurde aus dem Schreiben und aus der menschlichen Zeit. Die Poesie ist das Schreiben des Zurückgewiesenen. In ihr geht es nicht einfach nur um Anspielungen, so wie auch ein Roman mehr ist als nur Fiktion. Poesie ist keine Gattung, die mit KritikerInnen Verstecken spielt. Poesie ist eine Stimme. Sie ist eine Stimme, die sichtbar und hörbar macht, was noch nicht verbalisiert worden ist und nicht verbalisiert werden kann. In dieser Stimme hat sich die Bedeutung aufgelöst und ist verschwunden. Dies geht der Begriffsbildung voraus, wie bei einem Menschen, der noch keine Sprache erlernt hat. Die Poesie wird geschrieben, um den Lesenden nachhaltig zu verstören, der sich fragt, was bedeutet dieses Gedicht? Was ist deine Weltanschauung? Was deine Identität? In der Poesie bezieht sich die Sprache der Poesie nicht auf die Eigenschaften des Objekts. Das liegt daran, dass man nicht in einer Sprache von Objekten sprechen kann. Objekte sprechen in Echos. Und das tun auch die DichterInnen. Die Stimme, die entsteht, sobald sich diese beiden Echos vermischen, ist die Sprache der Poesie. Der Körper der DichterInnen ist ein erweiterter Körper, in den Objekte überpflanzt wurden. Die Poesie geht jedoch davon aus, dass die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen nicht ausreichen, um einen Gegenstand vollständig zu erfassen und zu beschreiben. Das Objekt gibt Stimmen auf mehreren Ebenen wieder, wie polyphone Musik. In der Tat ist Poesie so etwas wie eine stumme Unterredung, eine Art Geräusch, zusammengesetzt aus dem Nuscheln, Murmeln und Schwanken von vielen. Wenn dies geschieht, können die DichterInnen diese Stimme nicht ertragen, außer als zwiespältige, irrationale Stimme des Affekts. Vor allem besitzt von Frauen geschriebene Poesie, welche häufig ausgeschlossen und getötet wurde, kein autonomes Subjekt, sondern ein Aggregat verschiedener materieller und physischer Organe, ein Amalgam davon und jene Stimme, mithilfe derer die Gespenster dieser Organe flüstern. Die LeserInnen treten aus dem Raum ihres Ichs heraus und gehen ein in die Leere der Bedeutung. Sie betreten den perforierten Satz. Sie begeben sich in den offenen Raum der Worte, die dem Gemurmel von Glenn Gould am Klavier ähneln, sowie Gegenstände und Leben in dem Moment, in welchem sie sich in poetische Bilder verwandeln, zu Varianten des Originals werden. In jedem Augenblick eines jeden Tages sind die Stimmen der verschiedenen Varianten zu hören. Und die Sprache, die sich darauf bezieht, ist zugleich eine Sprache und eine gebrochene Stimme. Sie wird zu einem Paukenschlag, der das feste Zentrum mit Abwesenheit trifft.
우리나라에서 신앙독이 끝나면 제일 많이 듣는 질문이 너는 왜 시를 쓰냐는 질문과 이 시가 다 무슨 의미냐 하는 질문이다. 우리나라 사람들은 시를 들은 답답함을 직접적으로 드러낸다. 하지만 외국에서 시를 낭독한 다음 꼭 듣는 질문이 있다. 너의 시에선 왜 초현실주의가 보이는가? 이 질문에 이어서 자신의 한국 문학에 대한 지식을 뽐내고 싶은 사람은 구체적으로 너희 나라는 일본과 중국보다 초현실주의를 늦게 받아들였다고 알고 있는데 너는 누구의 영향으로 초현실주의 시를 쓰고 있느냐 하는 질문이다. 이런 질문을 받을 때마다 나는 생각한다.
Wenn ich in Korea eine Lesung gebe, werde ich oft gefragt, warum schreiben Sie Gedichte? Und was bedeuten ihre Gedichte? Das koreanische Publikum geht, nachdem es Gedichte gehört hat, offen um mit seiner Frustration. In anderen Teilen der Welt werde ich jedoch immer wieder gefragt, warum gibt es in ihren Gedichten Anklänge an den Surrealismus? Diejenigen, die ihr Wissen über die koreanische Literatur unter Beweis stellen wollen, stellen eine spezifischere Frage. Verglichen mit China und Japan entdeckte ihr Korea den Surrealismus erst relativ spät. Wer hat sie also beeinflusst, surrealistische Gedichte zu schreiben? Solche Fragen bringen mich zum Nachdenken. Wie kommt es, dass man alle unbekannten Dinge als Surrealismus bezeichnet? Auf dem Gebiet der Kunst gibt es Installationen, Medienarbeiten, unterschiedliche Ausdrucksformen, Disziplin und Methoden, aber man bezeichnet es nicht als Surrealismus. Wenn es jedoch um Poesie geht, sagen die Leute, es sei Surrealismus, sobald sich etwas den eigenen Kriterien entzieht, anstatt das Ausdrucksmedium, die Methodik oder das Territorium poetischen Sprechens als etwas grundsätzlich anderes zu betrachten. Wie kommt es, dass das Sur von vor 100 Jahren immer noch sauer schmeckt? Es ergibt für mich keinen Sinn, dass mir AusländerInnen vom Surrealismus in meiner Poesie erzählen, obwohl ich keine Lehrerin hatte, die meine Wertschätzung für Poesie förderte, kein dichterisches Vorbild, das mich beeinflusste. Ich vermute, dass sie sich selbst schmeicheln, wenn sie das Wort surreal allem voranstellen, was ihnen fremd oder schwer verständlich erscheint, weil es nicht in einer ihnen geläufigen Sprache geschrieben ist. Als ich einmal Nagi Yoshikawas Dada in Yongchon, Dada in Tokio las, stieß ich auf eine Passage, in der beschrieben wird, wie Ko Han-yong 1924 vor dem Bahnhof von Seoul stand und eine Fahne hochhielt mit dem Schriftzug Dadaismus, um den japanischen Dadaisten Chun Tsuchi bei seiner Ankunft in Yongchon, der alte Name von Seoul, willkommen zu heißen. Ich dachte daran, wie der Bahnhof von Seoul wohl vor einem Jahrhundert aussah und musste laut lachen. Wer von den vielen Menschen, die sich an diesem Tag am Bahnhof versammelten, hätte gewusst, was Dadaismus ist? Wäre ich von einem ausländischen Surrealisten beeinflusst worden, hätte auch ich auf dem internationalen Flughafen von Incheon eine Fahne mit der Aufschrift Surrealismus geschwenkt. Als Antwort auf solche Fragen erkläre ich, dass keine Literatur das Leben selbst ist. Die Literatur ist ihrem Wesen nach unheimlich, poetisch, sauer und surreal. Noch bevor der Begriff Surrealismus eingeführt wurde, gab es bereits Surrealismus in Korea. Und zwar unter dem Namen Shinsa Sosheil und Yushionsa. Diese literarische Strömung in Korea wurde später Surrealismus genannt. Da meiner Poesie kein Platz in der literarischen Welt des Hier und Jetzt zugewiesen wurde, baue ich meinen eigenen Ort, an dem die grammatikalische Person und die zeitlichen Ebenen verschwinden, und erhebe dort die Stimme eines Gespenstes. Hier ein Beispiel aus der Dichtung von Ho Nansol-hon.
남편을 잃은 여자가 천년을 살다가 하늘 물가의 사람과 좋은 인연을 맺었다. 공중에서 들려오는 밤의 음악 소리는 지붕 끝에 매달린 달을 울린다. 북쪽의 궁에 살던 여신이 발 앞에 내려온다. 유선사 37.
Nachdem sie 1000 Jahre lang als Witwe gelebt hatte, schloss sie den Bund der Ehe mit einem Mann aus den Wassern des Himmels. Die nächtliche Musik aus der Luft läutet den Mond ein. Er hängt am Rande des Daches. Die Göttin aus dem nördlichen Palast singt vor meine Füße. Unsichtbar. Yushionsa 37.
Ho Nansol-hon의 유선사 87편은 이미 초현실대의 목소리다. 일종의 자기 최면이다. 여기는 아니라는 거다. 여기를 미리 애도한다는 거다. 남편이 버젓이 살아있는 여자가 남편을 잃었다는 거다. 16세기의 어두운 골방에 앉아 시를 쓸 때는 머리에 화관을 쓰고 책상에 향합을 열어놓았다는 시인.
Ho Nansol-hons Yushionsa-Zyklus trägt die Stimme des Surrealismus in sich. Er ist eine Art Selbsthypnose. Darin wird das Hier abgelehnt und im Voraus beklagt. Es wird gesagt, dass eine Frau, deren Mann noch lebt, verwitwet sei. Die Dichterin aus dem 16. Jahrhundert saß in einem dunklen Raum und schrieb Gedichte mit einer Blumenkrone auf dem Kopf und einem geöffneten Weihrauchfässchen auf dem Schreibtisch. Vielleicht sollte auch ich eine Blumenkrone auf dem Kopf tragen und Weihrauch verbrennen, während ich Gedichte schreibe. Die Dichterin starb im Alter von 27 Jahren, nachdem sie sich irgendwo zwischen Himmel und Wirklichkeit platziert hatte, weil sie keinen Platz für ihre Poesie fand. In der realen Welt war sie eine Geisel des Patriarchats und des Schmerzes über den Verlust ihrer Kinder. In der Welt der Poesie versuchte sie jedoch, als einsame Unsterbliche die Freiheit zu genießen und ihre Stimme auf mittlerer Ebene lebendig zu halten. Ho Nansol-hon schrieb, sie bedauere drei Dinge. Ich wurde in diesem Land geboren, ich wurde als Frau geboren, ich habe geheiratet. Ich lebe im 21. Jahrhundert und bedauere dieselben Dinge. Die Frau aus dem 16. Jahrhundert, die gleichzeitig Traurigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit und Misshandlung erlitt, erhebt sich jeden Tag aus ihrem Zimmer. Dann verlässt sie dieses Land, um zum Mond zu fliegen. Da sie in der Realität nirgendwo wohnen kann, richtet sie sich dort eine neue Bleibe ein. Sie durchquert mit ihrem ganzen Körper einen Ort, der nicht dieses Land, eine Frau und eine Ehefrau ist. Auf dem Weg dorthin nimmt ihr Körper, der bereits tot ist, die Stimmen von Geistern in sich auf, murmelnde Stimmen aus einem Leichnam, die nicht mit anderen geteilt werden können. Wir hören diese Stimmen mit unseren Augen. Wir hören sie mit unseren Körpern. Die Stimmen weisen das Territorium zurück, das ihnen durch die paternalistischen anderen aufgezwungen wird. Sie widersetzen sich vehement der Stimme der Normen. Im Alter von 27 Jahren nahm die Frau, die keine Krankheit hatte, ein Bad, zog sich um und behauptete: Dieses Jahr entspricht dem Ergebnis von 3 mal 9. Heute hat der Frost die Lotusblumen rot gefärbt. Dann schloss sie ihre Augen und stand nie wieder auf. Hor hinterließ ein Testament, in dem sie verfügte, alle ihre Werke müssten verbrannt werden. Und ein großer Teil wurde tatsächlich von ihren Schwiegereltern den Flammen übergeben. Ihr Bruder Hogun bewahrte jedoch einige ihrer Gedichte auf und veröffentlichte sie später in China. Einige Jahre danach sagte der fortschrittliche Gelehrte und Schriftsteller Pak Chivon als Reaktion auf das chinesische Lob für Ho Nanzolhons Poesie: Im Allgemeinen ist es nicht von Natur aus schön, wenn eine Frau Gedichte vorträgt. Ein anderer, ebenso fortschrittlicher Gelehrter, Hong De Jong, kommentierte: Obwohl sie eine vollendete Dichterin war, blieb ihre Tugend weit hinter ihrer Poesie zurück. Die großen männlichen Schriftsteller, die im 16. Jahrhundert alle Freiheiten besaßen, griffen bereitwillig jede Frau an, die auch nur die geringste Freiheit besaß. Der Wahnsinn oder die Symptome einer Frau können einen anderen Zustand anzeigen, der das Entstehen einer neuen Stimme ermöglicht. Wenn diese wahnsinnige Stimme, die von der Realität abweicht, einen Körper trägt, wird sie zum Surrealismus einer Dichterin im 16. Jahrhundert. Ho schrieb Gedichte in chinesischen Schriftzeichen. Vielleicht stellte ihre Muttersprache, die von Frauen verwendet und ihnen paradoxerweise aufgezwungen wurde, ein starres System dar, das sie unterdrückte und ihr eine Reihe moralischer Prinzipien auferlegte. Diese Frau, die sie in Bezug auf ein Über-Ich sprachlich verkörpert, repräsentiert, ist mit den Normen des Mutterlandes und der Muttersprache verbunden, der Mond ein Ort, an dem Frauen, all die, die das gleiche Geschlecht haben, sich in Gleichheit wieder begegnen können. Hos Poesie vermittelt das Vergnügen, das man eben dort hat, und die Entdeckung einer Stimme, die gegen das Über-Ich aufbegehrt. Diese Stimme schreit heraus, dass diese Person nicht sie selbst ist, dass dies nicht die richtige Art zu leben darstellt und dass dies nicht die reale Welt ist. Es gab Tage, an denen jeder in Korea in einem Morast der Absurdität zu versinken schien. Die Trauernden strömten aus dem Schloss der Trauer und zogen durch die Straßen wie der Wind. Das Wetter blieb an allen Tagen bewölkt. Selbst in meinen Träumen stand ich unter dem grellen Licht der Zensur. Ich war Mitglied eines Redaktionsteams in einem Verlag. Farblos, geruchlos, namenlos und ganz weit unten in der Hierarchie. Selbst gesetzt den Fall, jemand ohrfeigte mich, niemand würde es bemerken. Ich schluchzte unter meiner Decke, fragte mich, warum das Wetter jeden Tag verhangen war. Ich schickte meine Gedichte, die ich heimlich schrieb, an Literaturzeitschriften. Eines Tages wurde ich von einem Kriminalbeamten auf die Polizeiwache zitiert, wo er von mir die Adresse eines bestimmten Übersetzers verlangte und mich 7-mal ohrfeigte. Wer gab ihm das Recht, mich zu beschimpfen? Mit einer Pinzette hebe ich den Raum an, in dem ich geohrfeigt wurde. Der Raum, der so hell beleuchtet war wie jener andere, in dem ich der Zensur die Bücher vorlegen musste. Der Raum, in dem niemand mit der Wimper zuckte, selbst als ich geschlagen wurde. In Dunkelheit und gedämpfter Stille schwebt oft nur dieser Raum, hell erleuchtet zu mir herauf. In diesem Raum erhob der stämmige Mann mit Glatze und weißem Hemd seine dicke Hand und gab mir eine Ohrfeige. Damals hatte ich noch lange Haare. Als ich einen Schritt zurücktrat, streckte er die Hand aus, packte meine Bluse und ohrfeigte mich erneut. Als ich sagte, ich weiß es nicht, schrie er, willst du mich verarschen? Ich frage, ob du mich verarschen willst. Zusammen mit anderen Schimpfwörtern. Ich hebe mich immer wieder mit einer Pinzette aus diesem Büro heraus, das kleiner ist als eine Streichholzschachtel. Dann schlucke ich mich selbst herunter. Aber auch dann murmelt es aus mir heraus. Ein paar Tage lang bin ich danach nicht zur Arbeit gegangen. Ich habe stattdessen in kaum vernehmlicher Stimme 7 Gedichte geschrieben. Ein Gedicht für jede Ohrfeige. Diese Gedichte sind in meinem Gedichtband »Die Hölle dieses Sterns« enthalten. Ich war so erschrocken, dass ich einige Jahre brauchte, um sie zu veröffentlichen. Eines der Gedichte, das ausschließlich aus Schimpfwörtern besteht, wurde aus dem Gedichtband gestrichen. Der Kriminalbeamte war für den Verlag zuständig, für den ich arbeitete, und kam häufig vorbei, so als ob nichts geschehen wäre. Er scherzte mit dem Chefredakteur, unterhielt sich mit ihm. Wann immer er auftauchte, ging ich auf die Toilette und blieb dort längere Zeit. Die Menschen in einer Geschichte befinden sich in der Welt dieser Geschichte. Wenn ich eine Geschichte aus der menschlichen Welt entferne, stelle ich fest, dass die Schnur so lang ist, dass ich sie um meinen Körper wickeln kann. Und doch ist noch immer etwas davon übrig. Ein Geständnis führt zu endlos vielen weiteren Geständnissen. Ich zog meinen Körper heraus mit einer roten Schnur, gewickelt um eine Pinzette, verschloss die Schachtel und trampelte darauf herum. Auf diese Weise zertrat ich die Geschichte meiner Tage im Verlagshaus und hinterließ nur eine Stimme. Die Stimme, die die Poesie durchquert, nähert sich, um uns mitzuteilen, unsere Welt, die wir fälschlicherweise für real und existent halten, sei nur eine Welt der Schatten, in der uns eine Kluft zum Verweilen angeboten wird. Die Stimme der Poesie behauptet nicht, es gäbe außerhalb einen anderen Ort. Stattdessen nähert sie sich und schreit, dass der Spalt dieses Ortes eine Welt der Abwesenheit zeigt, dass wir eine andere Welt dazwischen haben und dass wir, da eine Lücke zwischen uns besteht, Bilder der Realität zurückbauen müssen. In gleicher Weise informiert uns die Stimme der Poesie darüber, dass jedes Wort eine riesige Lücke enthält, die so ohrenbetäubend laut ist wie ein Refrain. Das Gemurmel und die Echos des Refrains besitzen in der Tat keinen eindeutigen Inhalt. Daher kennt die Stimme der Poesie keinen Meister. In Ermangelung eines Inhalts und eines Meisters schreibe ich Gedichte in Annäherung an das Nichts. Die Stimme der Poesie ist kein Teil der Sprache. Sie ist auch kein Teil des Körpers. Sie hat keinen Namen. Sie ist nicht dialektisch. Die Stimme wird nicht gesprochen, sondern gehört. Sie wird nicht gehört, wenn man ihr nicht zuhört. Sie ist lediglich ein Echo, ein Takt. Sie ist der Rhythmus selbst. Die Stimme der Poesie ist keine Handlung. Sie füllt keine Episode aus. Sie ist etwas, das plötzlich zu klingen beginnt, nachdem sie als Fragment an der Peripherie gelebt hat, in der Musik, im Herzen, in den Emotionen, ohne einen Ort, an dem sie sich niederlassen kann. Was sich offenbart, ist weder ein Bild noch eine Episode, sondern eine Stimme, die von der menschlichen Sprache unbehelligt bleibt. Eine Stimme kann über die erschlagene Zunge gehört werden, in den verloren gegangenen Dingen oder am Rande des Exils, das die Zunge einnimmt. DichterInnen sind nur dann DichterInnen, wenn sie diese Stimme hören. Nur dann, wenn sie die Lücken in den Worten zwischen dem Verfassenden und dem Zuhörenden vernehmen. Wenn koreanische LeserInnen mich fragen, warum schreiben sie Gedichte? Was bedeutet das alles? Antworte ich, dass meine Stimme, da ich hier nicht leben kann, ohne zu sterben, zu einem Gespenst geworden ist. Ein Gespenst erschuf, das immer wieder aufs Neue entsteht. Ich erkläre, dass die Poesie der Tod ist und dass die Stimme des Todes im Plural spricht. Wenn mich Menschen außerhalb Koreas fragen, warum ich Surrealistin bin, bitte ich sie, mich nicht so zu nennen, weil das bedeuten würde, dass die meisten Gedichte, die in einer bestimmten Epoche und von der Person eines bestimmten Geschlechts geschrieben wurden, ebenfalls als surrealistisch bezeichnet werden müssten. Ich antworte, das Spukhaus meiner Poesie sei lediglich ein leeres Haus, das einzig von einer Stimme bewohnt wird. In diesem löchrigen Haus macht meine Poesie Poesie, und durch die Poesie mache ich dich. Ich erzähle ihnen, dass ich diesen leeren Raum mit einem großen Trommelstock schlage, wie die Prinzessin von Nang Nang, die nach der koreanischen Legende die mystische Trommel zerbricht, die vor einer fremden Invasion warnt, damit Prinz Hodong von Goguryeo während der Herrschaft von Demusin in das Königreich Nang Nang eindringen kann. Und ich mich bemühe, das weibliche Vergnügen als eine andere Form der Verletzung anzubieten, die den Vater entthront. Ich antworte, dass die Luft vibriert und mitschwingt mit meiner Stimme und dass der Wind heult. Die Ausführung meiner Stimme als Dichterin findet in den Leerstellen der Muttersprache statt. Und wenn meine weiblichen und poetischen Sehnsüchte in den Leerstellen der Muttersprache erfüllt sind, kann ich endlich ein Gedicht entfalten.
Dankeschön.
Kim Hee-sun hielt die Berliner Rede zur Poesie auf dem Poesiefestival Berlin am 11. Juni 2023. Die Übersetzung ins Deutsche von Simone Kornappel trug Sabine Falkenberg vor. Ton und Gestaltung Martin Eichberg, Redaktion Jörg Platt. Tongueless Mother Tongue, Kim Hee-suns Berliner Rede zur Poesie 2023, ist erschienen im Wallstein Verlag in 3 Sprachen, in Koreanisch, Englisch und Deutsch. Von Kim Hee-sun liegt auf Deutsch bisher nur ein weiteres Buch vor, der Gedichtband Die Frau im Wolkenschloss, 2001 bei Pendragon erschienen.